herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir sprechen als selber Betroffene über die Höhen und die Tiefen, die wir erlebt haben oder auch jetzt noch erleben in dem Leben danach, nach der aktiven Therapie. Wir erzählen manche traurige Sachen und auch manchmal lachen wir auch viel. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Ach, heute könnte ich so ein bisschen fortfahren. Ich könnte nochmal sagen, manchmal lösen wir vielleicht Fragezeichen im Kopf oder manchmal füllen wir Floskeln oder manchmal gleichen wir Theorie und Praxis ab. Und genau das haben wir vor. Denn wer kennt es nicht, dass alle Heilmittel, Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit, damit wirst du von Krebs über Allergie aus jeder Arztpraxis entlassen. Aber was bedeutet das eigentlich? Das fragen wir uns hin und wieder. Und ich freue mich sehr, dass wir Steffi Ebenfeld heute da haben. Die ist Yoga-Lehrerin, ist selbst auch erkrankt. Und bevor ich hier so viel vorwegnehme, Steffi, schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich ja vorstellen. Hallo erstmal.
Hallo, ja, Steffi.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und du hast ja schon einiges zu mir gesagt, meinen Namen und dass ich Yoga-Lehrerin bin. Ich bin metastasiert an Brustkrebs erkrankt und meine Erstdiagnose war schon 2011 mit 42 und seit 2014 bin ich mit Knochenmetastasen unterwegs. Jo, das zu mir.
Das ist ja mal auch eine sehr, also wenn man so sich die Statistiken anguckt, wie gesagt, wir wissen ja, sagen ja immer, man weiß ja nie, wo man steht, aber das ist schon eine sehr lange Zeit, dass du auch in diesem metastasierten Zustand bist und das bringt uns ja schon direkt ungefähr auf dies. Was bedeutet denn Sport, Bewegung, Ernährung, Yoga, Achtsamkeit in deinem Leben?
Ja, das ist für mich ganz wichtig, weil ich hatte es schon vor der Erkrankung und ich glaube, das war das große Glück. Also ich habe vor der Erkrankung 3 Jahre zuvor meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Ich habe schon immer Sport gemacht und mich auch für Ernährung interessiert. Und das war natürlich, ja, wie Paula gerade gesagt hat, wenn du aus der Praxis rausgeschickt wirst mit den Dingen, machen Sie mal, ne, das wäre doch gut. Gedacht, super, das habe ich ja schon an der Hand, ja. Also das war natürlich ein tolle Tool, sage ich jetzt mal.
Ja, ich frage mich so, viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom. Also man wird ja, ich sag mal so, Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit ist ja kein Allerheilmittel für oder gegen Krebs, sondern es begünstigt ja eine allgemeine Gesundheitshaltung. Und nichtsdestotrotz gibt es ja viele Ansätze. Und mich würde einfach interessieren, wo hast du dich da, Gott, kann man das so sagen, wo hast du dich da verfestigt, an welchem Ansatz bist du hängen geblieben, was hat am besten in deine Situation gepasst und wie bist du darauf gekommen?
Das sind ganz viele Fragen.
Ja, du musst nicht alles auf
einmal. Ja, wo fange ich an? Also das Thema Bewegung war vielleicht schon bei der Erstdiagnose auch ganz wichtig, weil ich nämlich direkt nach der Chemo immer am nächsten Tag so ein totales Cortison-Gesicht hatte. Und ich hatte aber auch gleichzeitig einen Hund. Und ja, der Hund musste raus. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich eine Runde spazieren gehe oder auch walken gehe, dann fühle ich mich besser. Dann habe ich schon mal einen Teil dieser Nebenwirkungen oder des Cortisons irgendwie schneller verstoffwechselt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Bewegung hat mir gut getan. Auch wenn ich schlagskaputt war, der Hund musste raus, egal wie. Mhm. Und also irgendwo ist es natürlich ein Segen gewesen, dass der raus musste, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal lieber liegen geblieben. Und dann habe ich aber recht schnell festgestellt während der Chemotherapie, Mensch, wenn ich es mal abgebe und sage wirklich, ich bleibe im Bett, brauche ich viel länger, um wieder so mich aus diesem Loch rauszubegeben, also um wieder fitter zu werden. Und ich habe echt gemerkt, das ist wie Medizin. Also diese Bewegung war zusätzlich was, wo ich gesagt habe, Mensch, das tut mir gut.
Hast du trotzdem, also einfach nur, um nicht irgendeine Utopie zu kreieren, sage ich jetzt mal, du warst regelmäßig in Bewegung. Hast du trotzdem gemerkt, es ist anders als vor der Erkrankung? Also ist Bewegung anders während einer Chemotherapie?
Ja, absolut. Also vorher bin ich ja joggen gegangen oder ich bin noch mal schnell abends, was weiß ich, nach dem Büro noch mal 50 Kilometer fahren gefahren.
Nicht meine Lebensrealität.
Ja. Nee, oder wenn es auch nur 12 waren. Ja, das habe ich während der Chemo nicht gemacht. Aber ich bin zum Teil während der Chemo auch joggen gewesen dann wieder, ja, weil ich halt echt gemerkt habe, es gab so den ersten Tag, da ging vielleicht gar nichts. Direkt nach der Chemo bin ich natürlich nicht walken gegangen, aber vielleicht dann schon am nächsten Tag wieder. Und nach einer Woche, wenn du so im 3-Wochen-Rhythmus Chemo hast, bin ich, was weiß ich, nach 4-5 Tagen bin ich wieder langsam gejoggt, ja. Also sagen wir mal so, ich würde jetzt niemandem raten, während der Chemo joggen anzufangen. Wenn da, ja. Das ist sicher nicht der richtige Weg. Aber so irgendwie raus in die Natur und wenn es nur einen langsamen Spaziergang ist und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Also ich sag mal, bis heute, ich fühle mich besser, wenn ich irgendwie draußen war. Und ich glaube, es gibt viele Sportarten oder jeder hat ja vielleicht was anderes, was er gerne macht. Aber ja, so ein bisschen rauszukommen, so sich nicht so einfach nur auf die Couch zu legen, sag ich mal. Das ist für mich. Klar gibt's die Tage auch, habe ich auch jetzt noch, logisch, ja. Hatte ich natürlich während der Chemo noch viel häufiger, das ist ganz klar, wo man mal im Bett liegt und sich die Decke über den Kopf zieht. Aber ich habe immer gemerkt, für mich ist einfach irgendwie aktiv sein und an die Luft gehen, mich bewegen, da geht's mir besser.
Mhm. Ja, mir ging es auch so. Was mir gerade so durch den Kopf geht, ist dadurch, dass du ja vorher, wie gesagt, du warst schon 3 Jahre vorher, die Yoga-Ausbildung gemacht, du bist regelmäßig laufen gegangen, Ernährung war auch ein Thema für dich. Hast du dir nicht irgendwie gedacht, wenn der Arzt dich rausschickt und sagt, so, es wäre aber gut, wenn sie sich auch mal ein bisschen bewegen und Ernährung und so ist wichtig, dass du nicht sagst, ey, Moment mal, das mache ich alles schon?
Das hat er zu mir eigentlich tatsächlich gar nicht so gesagt, okay, weil ich das wahrscheinlich auch irgendwie erzählt habe. Ja. Ich weiß es nicht. Aber der hat eigentlich eher zu mir gesagt, Sie machen ja schon alles richtig. Also eher so, machen Sie weiter so. Also mir muss das tatsächlich eben nicht so an die Hand geben. Aber ich habe halt immer wieder festgestellt, zum Beispiel die Bewegung draußen. Also wenn ich heute zum Beispiel mal einen Tag habe, wo ich sage, boah, ich bin jetzt so von der Psyche her auch nicht so fit drauf. Ich fühle mich nicht so gut. Dann ist egal, wie das Wetter ist, auch wenn ich gar keine Lust habe, wenn ich mir dann den Hund schnappe und selbst wenn ich nur ganz langsam spazieren gehe und achtsam unterwegs bin und atme oder auch meditiere, es geht mir danach besser.
Ich brauche einen Hund, also, ich sehe das schon.
Ja, absolut, absolut. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich, meine Onkologin damals hat auch irgendwie zu mir gesagt, so Therapiehund, ja. Also die hat gesagt, das ist gut und ich glaube das auch. Ja. Mir hat es auf jeden Fall gut getan, diesen Hund zu haben. Aber ich meine, auch ohne Hund, man kann ja irgendwas machen. Ne? Vielleicht geht ja auch vielleicht nicht jeder gern spazieren, aber irgendwas, was man vorher vielleicht auch gerne gemacht hat. Ja, also ich glaube, man darf sich da nicht so von abhalten lassen. Und im ersten Moment, wenn ich natürlich heute eine Chemo kriege und es geht mir nicht gut, dann denke ich, okay, ich kann gar nicht mehr. Aber dann gehst du auch immer weiter runter ins Loch. Ja, ich glaube, wenn ich erst mal 3 Wochen nur da sitze und die Nebenwirkungen erspüre, hat zwar mit Achtsamkeit zu tun, aber nützt mir jetzt vielleicht nicht so viel, um mich besser zu fühlen. Also ich bin halt so ein bewegter Mensch irgendwie.
Ja, findet ja auch jeder so ein bisschen so seine eigene Weg, ne, wie das gerade passt.
Ich finde es so schön, dass wir den Druck so ein bisschen rausnehmen bei der Sache, weil ich finde, das hat ja auch manchmal, je nachdem von wem man das gesagt bekommt oder wo man das liest, so ein bisschen was Passiv-Aggressives, ne? Also so, du hast jetzt Krebs, sieh zu, dass du dich bewegst, dass du dich ordentlich ernährst, ne? Also als wäre es vorher, als würde man den Menschen unterstellen, es vorher nicht nach eigenem Verständnis gut gemacht zu haben. Und ich finde es schön, dass wir nicht sagen, wenn du erkrankt bist oder auch länger erkrankt bist oder wenn du wieder fitter werden willst nach der Chemotherapie, dann melde dich im Fitnessstudio an und sieh zu, dass du dich auf Leistung bringst, sondern dass es wirklich darum geht, überhaupt in Bewegung zu kommen. Mhm. Überhaupt, also Bewegung nicht gleich mit Leistungssport und der Leistung durch Forderung gleichzusetzen. Und das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig, dass man sich da vielleicht so ein bisschen herantastet, wenn man sonst eher der Muffel ist.
Absolut. Also da bin ich echt total bei dir. Ja, ich meine, mit so einer Diagnose kannst du eigentlich nicht hingehen und sagen, so, jetzt muss ich in allen Bereichen auch noch mein Leben komplett umstellen. Ja, ja,
manchmal der hat oder man andere, das als Impuls, ne? Hat man das vielleicht schon, ne? So, ja, um vielleicht, so eine Selbstbestimmung wieder zu bekommen. Also ich habe das bei vielen Erkrankten gemerkt, dass da so ein Zeitpunkt der Unruhe ist. Also was kann ich eigentlich tun? Ne? Was kann ich jetzt eigentlich aktiv machen? Und dass man schnell daran aber auch scheitert an so einem Vorhaben, weil man körperlich natürlich überhaupt gar nicht in der Lage ist. Und ich finde es schön, auch von dir als Profi nochmal zu hören, darum geht es gar nicht.
Nee, darum geht es gar nicht. Und ich habe, was ganz spannend war, ich habe vor der Erkrankung immer sehr, sehr gerne einen sehr bewegten Yoga-Stil praktiziert. Also das war dann auch 90 Minuten Schwitzen, in Bewegung sein. Und ja, nach der Diagnose habe ich für mich Yin-Yoga auch
entdeckt. Ich auch.
Ah, das ist toll, ja, oder?
Ich habe das erste Mal wirklich nach der Therapie habe ich zum ersten Mal Yin-Yoga gemacht. Das ganz, also jetzt für ein Leute, ausführen. Ich wollte es gerade erklären, für die Leute, das ist so ein ganz ruhiger Yoga-Stil. Also du bleibst in diesen einzelnen Asanas oder Positionen, bleibst du für mehrere Minuten. Und dadurch, und auch ohne Druck, also das ist nicht, dass du so eine hast, wo du sagst, okay, ich muss hier auf einem Bein stehen und links und rechts die Arme balancieren, sondern du liegst auf dem Boden und allein die Schwerkraft zieht zum Beispiel deine Beine ein bisschen nach unten, dass da eine Dehnung ist. Und das hat was sehr Meditatives auch, finde ich. Ne? Das, also ich mag es, ich liebe das total.
Also ja, tatsächlich, das ist eigentlich ein Yoga-Stil, wo du entweder sitzt oder liegst. Ja, und du liegst bis zu 7, 8 Minuten in einer Position und es geht nur darum zu atmen, zu dehnen und alles ist unterpolstert. Also wenn du das in der Yogaschule zum Beispiel machst, die gut ausgestattet sind, dann schwebt da kein Knie in der Luft, sondern alles, was irgendwie schwebt, muss nicht selbst gehalten werden, sondern wird mit Kissen unterpolstert. Und du liegst da, hast die Augen zu, hörst vielleicht eine schöne, entspannende Musik. Und das hat mir halt total gut getan, weil durch die ganzen Operationen, Bestrahlungen etc. hast du halt unheimlich viel festes Gewebe. Ja? Also ich habe ja eine beidseitige Brustamputation, noch Bestrahlung etc. Und da ist alles fest. Ja, das Gewebe ist nicht mehr so wie vorher. Und da war das super. Und das mache ich bis heute. Also normalerweise liege ich jeden Abend auf der Yogamatte und liege da 1,5-2 Stunden und dehne mich. Ja.
1,5-2 Stunden?
Ja, ja.
Wow.
Ja, ja, ja. Das ist echt gut. Aber wie gesagt, also das ist für mich auch irgendwie so, da komme ich zur Ruhe, da atme ich, danach bin ich reif fürs Bett sozusagen. Das ist total nett.
Also hat sich zumindest im Yoga-Bereich hat sich da schon einiges geändert bei dir.
Ja, absolut, absolut.
Wie also sieht das, denn das Bewegte. Ja. Ja. Wie sieht denn das in den anderen, gar nicht. Ja, wie sieht denn das in den anderen Bereichen aus? Also, du hast gesagt, du bist vorher viel gelaufen. Läufst du immer noch oder hat sich da irgendwas geändert?
Nein, joggen tue ich tatsächlich immer noch, mehrfach die Woche. Aber ich bin achtsamer im Alltag. Ich war früher halt in jeder Lebenssituation so energetisch und habe immer noch einen draufgepackt und noch einen draufgepackt, obwohl ich meinen Körper schon gespürt hatte, das ist eigentlich zu viel. Ja. Mhm. Was weiß ich, nach einem Bürojob heimkommen mit den Kindern, dann noch den Garten, abends noch Leute einladen.
Noch schnell und dann einkaufen. Noch 50 Kilometer Fahrrad fahren, habe ich eben gehört.
So, ne? So, und ich habe dann schon gespürt, boah, das ist mir eigentlich zu stressig, aber ich habe es mir nicht so eingestanden. Mhm. Und das ist was ich übers Yoga oder auch durch die Krankheit, ich will mich diesem Stress auch nicht mehr aussetzen und ich achte mehr auf mich und würde solche Tage, wie ich sie früher normal gelebt habe, würde ich heute gruselig finden. Ja, und ja.
Sehr spannend.
Ich bin gerade noch so beim Yin-Yoga und der umfangreichen Zeit, die du da ja auch in deine Gesundheit steckst, vorm Schlafen gehen und zur Ruhe. Ich bin gerade so am Einordnen für mich, ne? Also geht das in Richtung aufs Bewegungskonto oder ist es das Achtsamkeitskonto, auf das man da einzahlt, oder kann man vielleicht mit einer Sache beide Aspekte gut bedienen? Das frage ich mich gerade, weil ich darunter keine große Vorstellung habe. Wie ist da deine Meinung?
Bewegung, also Achtsamkeit in jedem Fall im Yin-Yoga, Bewegung aber auch. Es ist halt eine sehr, sehr langsame Bewegung, aber die muss ja nicht verkehrt sein. Also ich kann es nur jedem empfehlen, mal auszuprobieren, weil es wirklich, gerade das Yin-Yoga, das kannst du machen, bis du, keine Ahnung, 90, 100 Jahre alt bist. Da brauchst du gar nicht viel dazu. Also du musst nicht körperlich sehr fit sein. Das kannst du während der Chemo machen, dass du dich einfach mal hinlegst und auf den Rücken legst und ein bisschen den Brustkorb dehnst oder sowas, einfach mal atmest. Das ist eine Bewegung, das ist halt eine sehr langsame Bewegung, ja. Und also ich entspanne immer super dabei. Und selbst wenn ich mal merke, irgendwie ich verfalle, natürlich bin ja jetzt auch ganz normaler Mensch, ich bin auch nicht immer entspannt, aber wenn ich merke, ich bin irgendwie im Stress und ich fühle mich irgendwie so hamstermäßig da im Rad, das kommt natürlich auch immer wieder mal auf. Ich bin ja schon auch irgendwie so ein bestimmter Typ Mensch. Ich bin eher sehr energetisch. Und dann nutzt mir das Yin-Yoga total gut, weil ich dann merke, komm, jetzt nimm da mal den Fuß vom Gas, ja, und mach mal ganz langsam.
Wir haben, ich glaube, Steffi, deine Gliederung macht total Sinn. Also wir haben uns jetzt ein bisschen über die Bewegung unterhalten. Die Achtsamkeit haben wir auch so ein bisschen einfließen lassen. Wo bist du denn ernährungstechnisch gelandet bei so viel Wegen nach oben?
Also ganz am Anfang habe ich bei der ersten Diagnose habe ich irgendwie gedacht, okay, ich esse gesund und alles gut. Ja, ich habe immer gerne gekocht und habe da eigentlich gar nicht groß was verändert. Und dann hatte ich ja 3 Jahre später eben die Knochenmetastasen und irgendwie so metastasiert. Na, da stehst du irgendwie nochmal anders an der Wand, finde ich. Also ich habe da echt Angst gekriegt. Und dann habe ich gedacht, gut, ja, du hast ja jetzt eigentlich, machst ja schon viel richtig, wie ich fand. Ja, und habe ich überlegt, wo kann ich denn zusätzlich noch was machen, um die schulmedizinische Therapie einfach zu unterstützen. Und da bin ich dann nach ausführlicher Recherche auf die ketogene Ernährung gestoßen.
Erklär uns das doch mal, was das bedeutet,
die ketogene Ernährung. Ja, die ketogene Ernährung ist eine fettbasierte Ernährung. Also du gehst in einen Fettstoffwechsel hinein. Das heißt, 80% der Kalorien des Tages nehme ich tatsächlich in Form von Fett zu mir.
80%?
80%, genau. Ich trinke morgens quasi die Flasche Öl. Nein, also nicht ganz so krass, aber es ist schon eine Umstellung. Also ne, es ist anders, also es ist, Low Carb kennt ja eigentlich jeder irgendwie so, ne? Bisschen Kohlenhydrate weglassen und ja, das ist nochmal ein Stück extremer, weil wie gesagt, 80% der Kalorien sind Fett, gute Fette, 15% Proteine, Eiweiße und die restlichen 5 Kohlenhydrate. Und das ist schon eine Umstellung, das ist so. Aber ich, wie gesagt, ich bin schon eher so der Typ, der so sagt, was kann ich eben selbst noch machen? Und ich habe gesehen, die Schulmedizin alleine hat mir nicht ausgereicht. Also sie hat mich ja nicht gesund gemacht, langfristig. Und da hatte ich einfach Schiss, ja, dass ich irgendwie da ja in schneller Abfolge einfach alle Therapieoptionen ausschöpfe und habe für mich eben den Sinn in der Ernährungsumstellung gesehen. Und, ja, mache ich jetzt seit 7 Jahren. Und fühle mich gut, kann immer noch joggen gehen damit. Es ist auch lecker, also es ist jetzt nicht so.
Ich habe immer noch dieses Glas Öl vor meinen Augen. Und
ja.
Aber es sind wahrscheinlich, du dann machst du das über Körner oder fetthaltige.
Genau, oder über viele was? Nüsse zum Beispiel. Nüsse haben okay. sehr viele Fette. Also da besteht mein Frühstück zum Beispiel draus, dass ich mir Nüsse anbrate mit ein bisschen Kokoschips und da kommen ein paar Beeren dazu und dann kommt ein bisschen Mandelmilch dazu und fettes Joghurt. Also alle Lebensmittel, die irgendwie viel Fettanteil haben, sind gut, wie zum Beispiel Sahne oder fetter Käse. Also nichts Mager- oder Light-Produkte, gar nicht. Alle Kohlsorten sind sehr gut, weil die wenig Kohlenhydrate haben. Und ich brate natürlich alles in mehr Fett an als früher. Ne? Also jetzt jemand, der gewohnt ist, was weiß ich, jetzt eher fettreduziert zu essen, der wird wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber Fett ist ja auch ein Geschmacksträger. Also ja. mir schmeckt und mein Mann hat es auch mit umgestellt und der ist auch seit 7 Jahren so.
Bist du dann seit 7 Jahren auch tatsächlich in dieser Ketose?
Ja, genau. Anfänglich habe ich mir fast täglich so, wie so beim Diabetiker, du kannst das im Blut messen. Das habe ich am Anfang gemacht, jeden Tag und bin auch in der Ketose seither. Ja.
Hol genau. mich mal kurz ab. In der Ketose sein heißt jetzt genau was und was ist der Nutzen, in der Ketose genau. zu sein?
Die Ketose ist der Fettstoffwechsel. Also wenn du dich ketogen ernährst, ist es tatsächlich so, dass die Leber anfängt, Ketonkörper zu produzieren und das ist der Energieträger. Also vorher ist es die Glucose. Mhm. Wenn du normal dich ernährst, bist du eben im Glukosestoffwechsel und in der ketogenen Ernährung bist du dann in der sogenannten Ketose und das lässt sich im Blut messen. Gleichzeitig geht natürlich der Blutzuckerspiegel runter mit der Höhe der Ketose. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Was der Nutzen? Was ist der Nutzen, in der Ketose also, zu sein?
Ja, also ich habe ein paar Bücher gelesen, die eben für mich eindrücklich erklärt haben und das hat mir eingeleuchtet, dass der Krebs sich von schnell verfügbarer Glucose ernährt. Ja, das siehst du ja zum Beispiel auch, wenn du ein PET-CT bekommst, du kriegst immer diese zuckerhaltigen Kontrastmittel, weil die Krebszelle die schnell aufnimmt. Und die Bücher, die ich gelesen habe, die haben das ganz gut erklärt, wie eine Krebszelle funktioniert und dass es schon sinnvoll ist, eben diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate oder Zucker zu entfernen oder nicht mehr so in Masse zu sich zu nehmen. Und die Ketose selbst ist oder die ketogene Ernährung ist eigentlich mindert auch Entzündungen. Also die Ketonkörper sind selbst auch für die Krebszelle nicht gut, sage ich jetzt mal, um so laienhaft auszudrücken. Die machen es dem Krebs schwer. Also wenn du diese Ernährung folgst, also wenn du wie ich es jetzt halt einfach überzeugt davon bist, ja, würde jetzt zu weit führen, das komplett zu erklären. Mhm. Aber wenn man sich mal so ein Buch schnappt, zum Beispiel von Ulrike Kämmerer, gibt es da 2 ganz schöne Bücher. Das ist auch für den Laien gut erklärt. Mich hat es total überzeugt. Und ja, also ich laufe meiner Prognose halt schon ein Stück weit davon. Ja. Also ich habe klar noch schulmedizinische Therapien, aber ich habe bislang halt keine Resistenzen entwickelt. Die Therapie wirkt gut. Alle Knochenmetastasen sind wieder zugegangen, alle Löcher, die da waren. Ja, für mich gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln oder damit auch aufzuhören. Schmeckt mir lecker und ja.
Also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung berichten. Ich finde das sehr bewundernswert. Also ich habe tatsächlich, da hatte ich noch keinen Krebs, aus Lifestyle-Gründen, ne? Low Carb, wir kennen die Probleme, bei mir lagen sie an der Hüfte tatsächlich. Bin ich mal in diesen Ketose-Zustand gegangen, weil das natürlich auch viele Ansätze gibt der Diätmedizin, schneller ins Normalgewicht zu kommen durch diesen Fettstoffwechsel. Also habe ich mich in Ketose begeben. Ich fand es anfangs sehr anstrengend für den Körper. Also bin ich ganz ehrlich, fand diese Umstellung sehr, sehr anstrengend. Und was ich auch sehr anstrengend fand und wo ich glaube, dass ich mir auch nichts Gutes damit getan habe, man braucht ja auch ein bisschen Disziplin dabei, auch ein bisschen mehr. Sobald du ja wieder normal isst, löst sich ja der Zustand der Ketose recht schnell. Also man kommt da schnell wieder raus. Das heißt, immer wenn ich so leicht gesündigt habe, musste ich mich ja wieder in diese Ketose reinbegeben durch diese Kohlenhydrat-Zuckerreduktion. Und bei mir war das schon, ich muss es wirklich zugeben, so ein Ping-Pong-Ping-Pong. Und das fand ich sehr anstrengend. Also ich habe da sehr drunter gelitten. Wann ist ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen, wenn man das mal ausprobieren möchte? Ich möchte es einfach als Warnung mal in den Raum stellen, dass es nicht einfach leichtfertig gesagt ist, Mensch, ich probiere das jetzt mal eine Woche und dann schauen wir mal, sondern dass es natürlich so ein Stoffwechselwechsel ja auch mit einer körperlichen Belastung einhergeht. Also wie hältst du das durch? Das wäre einfach meine Frage, weil ich habe mich nicht schlecht gefühlt, als es dann mal ein paar Tage gehalten hat, aber ich fand es schwierig, das durchzuhalten. Muss ich ehrlich mal die Karten auf den Tisch legen, sagen, wie es ist.
Also es ist definitiv so, der Körper tut sich leichter im Normalen, in der Glukose. Ja? Es dauert vielleicht eine Woche, bei manchen Leuten sogar 4 Wochen, um in die Ketose, um in den Fettstoffwechsel reinzukommen. Das heißt, es geht einfach nicht so swip, ja? Wie du sagst. Es ist nicht Lichtschalter an oder aus, ich bin jetzt in Ketose und morgen wieder nicht. Und es kann auch sein, du kriegst Kopfschmerzen. Es gibt so diese Keto-Flu, also wie so eine Keto-Grippe. Es kann sein, dass du dich ein paar Tage blöd fühlst, wenn du anfängst mit ketogener Ernährung. Das heißt, es ist entweder ist wie schwanger sein, ne? Entweder ganz oder gar nicht. Also man braucht seine Zeit, um sich umzustellen. Der Wechsel ist hin und her für den Körper belastend und, glaube ich, dann auch ein extremer Stress. Also das würde ich nicht machen, würde ich keinem empfehlen, da so ein bisschen zu versuchen. Und es muss klar sein, wenn man es machen will, dann dauert es halt wirklich einen Moment reinzukommen. Da kann man sich dann auch ein bisschen schlapp und nicht gut fühlen. Und wie bleibe ich drin? Ich finde es gar nicht schwer. Also nach der Länge der Zeit, ich habe einfach vor Augen, dass es mir nützt und das hält mich dabei. Und da habe ich irgendwie, ich komme da gar nicht auf die Idee, da jetzt irgendwie zu sündigen oder zu cheaten. Oh Gott.
Ist das bei deinem Mann genauso? Also macht er das wirklich auch so konsequent? Ich hatte dieses Bild so, da heimlich an der Tankstelle ein paar Snickers isst oder so.
Nee, nach Hause kommt. Tatsächlich ist er beruflich auch viel auf Reisen, aber der nimmt sich dann wirklich das richtige Brot mit, nimmt sich Nusspakete mit und dann isst er halt morgens im Hotel irgendwie, was weiß ich, ein Spiegelei und halt das, was geht.
Ja.
Und der hält sich da auch total strikt dran, ja. Ja.
Okay.
Ist so. Aber es ist nicht einfach. Aber keine Ahnung, ich bin sicher auch nicht die Einzige auf der Welt, die das durchzieht. Ich mache es für meine Gesundheit. Das ist meine Überzeugung. Das ist das Paket. Ja, für mich ist das, was ich mache, so ein Paket. Das funktioniert für mich super gut. Ich kann natürlich auch verstehen, dass Leute sagen, nee, das wäre mir alles zu anstrengend. Aber
du, Steffi, gerade nicht, weil wir sind ja gerade sowieso in diesem Punkt, dass wir sagen, okay, wo setzt man eigentlich an? Was ist denn für mich schlüssig? Weil letztendlich lässt sich wie gesagt, vom Allergologen, also es muss ja nicht immer Krebs sein, wirst du ja immer mit einem guten Ratschlag entlassen. Ne? Kümmern Sie sich um eine ausgewogene oder gute Ernährung, bewegen Sie sich viel, seien Sie achtsam. Und ich neige dazu, manchmal das so als Floskel zu sehen. Und das ist so schade, weil dahinter steckt so viel. Und uns geht es ja darum, wer füllt das eigentlich wie mit Inhalt? Also wo ist da die Substanz? Also wir hatten schon mal die Caro da, die sich ja in der basischen Ernährung niedergelassen hat und es für sich schlüssig fand und sich auch sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass du uns da in diese ketogene Richtung reinfühlen lässt. Und wie du sagst, letztendlich muss es jeder für sich entscheiden und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ne? Also ich finde wichtig zu sagen, das ist natürlich kein Selbstgänger, das kommt einem nicht zugeflogen. Man muss sich informieren, man muss auch ein Stück weit daran glauben oder die Schlüssigkeit erkennen. Man muss vielleicht auch die wissenschaftlichen Fakten prüfen, wenn die vorhanden sind. Und wo setze ich mich eigentlich nieder in diesem ganzen Ratgeberwust, den es eigentlich gibt? Deswegen, wir wollen erstmal wissen, wie du das machst und wie andere das machen, die machen es, wie sie es halt machen, ne?
Ja, genau. Also ich sag mal, es ist sicher nicht einfach. Gerade was Keto angeht, da musst du dich einlesen und da musst du wirklich gucken, welche Nahrungsmittel gehen noch, welche gehen eben nicht. du musst am Anfang auch Dinge abwiegen, zum Beispiel. Ja, du musst gucken, was weiß ich, bei Keto sagst du so ungefähr 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Da musst du vielleicht auch mal einen Taschenrechner benutzen, wenn du es nicht so ausrechnen kannst und sagen, okay, aha, ja, bei mir, wenn wir es jetzt bei mir zum Beispiel sagen, ich gehe mal von 50 Kilo aus, sag, bei 50 Kilo darf ich am Tag mal 1,5 Gramm, dürfte ich 75 Gramm Eiweiß essen. Das musst du natürlich am Anfang abbiegen. Und dann muss dir auch klar sein, die Scheibe Käse zum Beispiel, ja, eine Scheibe Käse, also 100 Gramm oder 100 Gramm Käse zum Beispiel, sind nicht gleich 100 Gramm Eiweiß, sondern jede Proteinquelle, ja, ob es jetzt Fleisch ist, Käse oder Eier, hat so im Schnitt grob 25 Gramm Eiweiß. Das heißt, wenn ich jetzt auf mein Gewicht bezogen 75 Gramm essen dürfte, dann darf ich eben ein 300 Gramm Steak essen. Ja, da hätte, ne, wie ich gesagt habe, da hätte eben das 300 Gramm Steak 75 Gramm Eiweiß. Also es ist auch ein bisschen, es hat ein bisschen wirklich mit echter Umstellung zu tun, mit sich drauf einlassen, mit am Anfang ein bisschen, muss man schon sagen, ist es vielleicht nicht ganz easy. Aber das machst du vielleicht 2 Monate, sage ich mal, ja, dass du wirklich weißt, aha, so und so viel Gramm Himbeeren haben die und die Gramm Kohlenhydrate. Und ja,
am Anfang habe ich ja den ganzen Fruchtzucker, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Ja.
Oh Gott.
Die Banane fällt viel weg. Ne? Also auch Hülsenfrüchte, was ja jetzt auch gerade bei den Veganern halt gerne gegessen wird, das fällt eigentlich auch weg. Ja. Also da muss man muss sich wirklich reinfuchsen und die Bereitschaft muss man halt mitbringen. Wenn man dann mal drin ist, also ich muss heute nichts mehr abwiegen. Ja, ich weiß auch heute, muss heute nicht mehr googeln, was weiß ich, haben Kirschen zu viele Kohlenhydrate? Ich weiß, es gehen nur Beeren, ja. Oder die Avocado. Die Avocado ist ja ein Obst, das wissen wenige. Und die Avocado ist ein Obst und ist das beste Obst der Ketarier. Ne? Die hat sehr viel Fett. Ja, okay. Ich mache mir dann Avocado-Obst.
Und sag mal, zum Beispiel. Vielleicht ist es ja nur ein Phänomen, was ich aus dem Glukosestoffwechsel kenne, aber manchmal fühle ich mich ein bisschen unterzuckert und dann hilft mir ja schon mal so eine Weintraube oder gerade so nach dem Sport oder so vor dem Sport eine Banane. Keine Urteile bitte. Kennst du das Gefühl nicht, dass du, oder hast du das nicht, dass du dir schnell Energie zuführen musst, weil fettreiche Lebensmittel, das dauert ja ein bisschen, ne? Die gehen ja nicht sofort. Also der Sinn der Sache ist ja, diesen Blutzuckerspiegel nicht gleich in die Höhe schießen zu lassen, sondern den ja konstant zu halten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also unterbrich mich, wenn das falsch ist. Aber hast du da nicht so ein Bedürfnis oder ist das mehr eine Gewohnheit? Was denkst du?
Liebe Paula, ich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe ja auch mal in Anführungszeichen normal gegessen. Und ich kenne das total, so dass die Energie so abfällt und man sofort irgendwas zu sich nehmen muss, was eben diesen
Zucker wieder auffüllt. Ja, auch am Schreibtisch, ne? Kennt ihr das auch?
Ja.
Also ich so eine Schublade, du.
Absolut, ja. Ja, wo man noch wirklich das Gefühl hat, so jetzt fällt gleich der Kopf auf die Tischplatte. Es muss irgendwie Energie her. Das hatte ich vorher auch, ja. Und ich habe dann es ging bis Kopfweh. Ich bin früher auch tatsächlich um die Schublade mit Naschzeug bin ich rumgekreist. Also ich komme schon aus der ganz süßen Ecke, muss ich sagen. Ne? Ich habe das geliebt. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das leicht gefallen ist, diese Umstellung. Aber in der Ketose hast du das nicht mehr. Und das ist sensationell. Ich habe weder das Gefühl, ich muss jetzt alle 3 Stunden irgendwas essen oder ich muss zu bestimmten Zeiten irgendwas essen. In der Ketose fällt dieser Energielevel gar nicht mehr so ab. Du hast ja nicht mehr diesen hohen Blutzucker, dann kommt das Insulin ins Spiel und dann fällt der Blutzucker wieder ab und dann ruft das Gehirn, ich brauche Nachschub. Das hast du nicht mehr in der Ketose. Und das ist eigentlich wunderbar. Also ich habe diese Energielöcher.
Was sagen denn Blutwerte? Wahnsinn. Also einfach mal so Butter bei die Fische, aber so sagt man ja immer, ne? Ich spiele jetzt mit Vorurteilen, ne? Also fühl dich bitte nicht mit Pfeilen beschossen, aber ich spiele jetzt mal mit Vorurteilen. Was sagt denn das Cholesterin bei 300 Gramm Steak?
Ja, lustigerweise hatte ich in der kohlenhydratreichen Ernährung immer einen hohen Cholesterinwert. Man mag es nicht glauben, war aber so. Ich hatte immer über, was weiß ich, 220. Und dann sagte meine Hausärztin damals, naja, wahrscheinlich ist es einfach Veranlagung, wir vernachlässigen das mal. Das ist jetzt unter Keto nicht runtergegangen. Das ist immer noch wie gehabt. Aber es gibt ja dann dieses Gut und das Böse, das HDL und das LDL. Und dieser Quotient, ja, von guten und schlechten Fetten, der soll ja irgendwie einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Und der hat sich bei mir tatsächlich verbessert. Also die Relation von guten und schlechten Fetten im Körper oder im Blut, die hat sich verbessert, trotz ketogener Ernährung, trotz der vielen Fette, die man zu sich nimmt. Das und alle ja anderen so Blutwerte, schön. Das ist witzig, ne? Alle anderen Werte sind auch super. Also auch was, wo jetzt die Stoffe, was weiß ich, was man da alles messen kann. Also ich esse wahnsinnig viel Gemüse, ne? Also das Vorurteil, um dir jetzt mal den Pfeil wegzunehmen. Ich stelle es mal selbst in den Raum. Es gibt ja viele, die sagen, ja, du isst ja Unmengen von Fleisch, wenn du Keto isst, ne? Unmengen von, stimmt auch nicht, weil zu viel Protein wird im Körper wieder zu Zucker verstoffwechselt. Also ich könnte gar nicht hingehen und sagen, ich esse jetzt, was weiß ich, das 500 Gramm Steak am Tag, weil das wird dann wieder zu Zucker verstoffwechselt. Und davon abgesehen mag ich auch gern Gemüse und ich mache mir dann halt, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendeine schöne Gemüsepfanne mache, dann ist da viel gutes Olivenöl dran oder auch Kokosöl und was weiß ich, vielleicht noch ein paar Nüsslein. Und dann kommt obendrauf vielleicht noch ein Schmand oder was weiß ich. Ja, so. Also es muss kein Fleisch sein. Das wäre ja auch noch so ein Vorurteil. Habt ihr noch Vorurteile?
Ja, also ich habe tatsächlich eine Menge Vorurteile, aber das würde ja den...
Komm
ja,
raus.
Darf ich das, darf ich fragen? Also es ist wirklich nicht persönlich gemeint, aber ich spreche mal so aus meiner Erfahrungskiste.
Nee.
Wie gesagt, ich habe das nicht aus Krebsgründen gemacht. Hätte ich das aus Krebsgründen gemacht, wäre das vielleicht auch ein anderer Ansatz gewesen, weil einfach eine ganz andere Motivation noch dahinter steht. Ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, sobald ich auf Kohlenhydrate verzichtet habe und ich bin gerade überlegen, ob ich nicht zu viel Eiweiß, aber gut, ne? Anderer Gedankengang. Dass man, wie heißt das denn, dass man so einen acetonhaltigen Atem bekommt.
Mhm. Kriegst du am Anfang?
Weil das ist, also ich möchte es nicht sagen, okay.
Der verschwindet aber, dieser Mundkorb. Er ist unangenehm. Ich habe seitdem auch keine Freunde mehr.
Naja, du, ich frage das einfach für eine Freundin, die möchte.
Ja.
Nein, Quatsch. Es ist ja auch nicht unwichtig. Das ist ja.
Ne? Das Gute war ja, absolut, aber das Gute war ja, ne, mein Mann hat es mitgemacht. Wir waren schon mal zu zweit und wenn beide Mundkorb haben, merkt es ja keiner. Nee, Quatsch. Es verschwindet aber tatsächlich mit der Zeit. Ja. Es ist ja auch so, dass die Leber am Anfang in der Umstellungsphase erstmal wahnsinnig viele Ketonkörper produziert und danach passt sie sich an. Also du hast am Ende auch nicht mehr dieses Überschüssige, was du dann auch als Aceton ausatmest.
Ja, oder auch so absonderst. Ne? Also das ist ja nicht nur der Mund, sondern der ganze.
Ja,
ich habe immer sehr kohlig gerochen, ehrlich gesagt. Körper. Sehr so offen.
Ja. Aber das verschwindet mit der Zeit. Also ich hoffe jedenfalls, dass meine Freunde nicht nur nett zu mir sind und mir das sagen würden. Also es hat
genau, es ist gar nicht verschwunden. Die sagen es nur nicht mehr.
Nein, also das Schlimme ist ja,
aber ich finde es so schön, dass du
war. Ne? Also es ist ja, glaube ich, nicht so, dass einen da jemand drauf anspricht, sondern man nimmt es selber wahr, weil man schmeckt das auch, man riecht sich ja auch selber, man riecht sich ja plötzlich. Und das fand, also wenn du sagst, du tust das nicht mehr, dann glaube ich dir das an dieser Stelle.
Ja.
Ja, ich wollte gerade den Bogen schlagen, weil ich sage, ich finde es natürlich so schön auch, dass du irgendwie so deinen Weg gefunden hast. Und das haben wir eben schon mal gesagt, dass es eben so wichtig ist, dass jeder auch so seinen eigenen Weg findet. Ne? Dass für den einen funktioniert das, für den anderen funktioniert das. Aber du hast ja auch im Thema Achtsamkeit, hast du da einen neuen Weg eingeschlagen oder war das vorher schon ein Thema für dich?
ich habe die Achtsamkeit oder das Yoga, habe ich vorhin ja erzählt, ich habe das ein bisschen vor der Diagnose entdeckt. Aber es hat mir wahnsinnig geholfen in der Zeit. Also es hat mir geholfen bei Untersuchungen zum Beispiel, wenn ich im CT liege, mich da total aufrege, wenn irgend so ein Staging ist, dann kann ich meine Atmung einsetzen, dann kann ich in dem Moment auch mal meditieren. Oder ich laufe durch den Wald, wenn es mir nicht gut geht und atme ganz bewusst, bin achtsam.
Aber können wir das nochmal bitte ein bisschen so ins Lot. Weil ich habe ja, mache ja kein Geheimnis draus, ne? Also Yoga ist nicht meins, ich habe das wirklich ganz oft probiert, also ich habe das Gefühl, meine Gedanken sind zu laut und immer wenn ich so Menschen reden höre, also in dem Fall euch beide, dann denke ich, was meinen die denn damit? Also ich bin da wirklich zu, ich sag mal, zu pragmatisch, ne? Also wenn du sagst, du meditierst im CT oder du gehst raus und spazierst sehr achtsam, was machst du denn da? Also wie kann man sich das vorstellen? Mach doch mal was, erklärt mir das doch mal aus der Lebenspraxis heraus.
Ja. Ja, Stefanie erklärt Waldbaden.
Ich erkläre Waldbaden. Also eigentlich, ich weiß nicht, ich hoffe... Habt ihr gerade gehört, das war meine Spülmaschine, meine Kaffeemaschine.
Nee.
Besser die gehört. Kaffeemaschine als die Spülmaschine.
Dann ist gut. Ja, das war die Kaffeemaschine. Die hat sich in den Abend verabschiedet. Jetzt kurz zu deiner Frage. Das klingt, klingt esoterisch vielleicht. Ich bin da auch, ich verstehe auch deine Bedenken, liebe Paula, weil, wie gesagt, ich komme eigentlich auch aus einer ganz anderen Ecke. Also ich komme wirklich aus der ganz, ich bin so immer die mit Hummeln im Hintern und immer Action und irgendwann habe ich aber so den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, boah, ich kriege einen Herzkasper, wenn ich so weitermache. Also das war lange vor der Erkrankung. Und dann habe ich erstmal das bewegte Yoga gefunden und dann habe ich während der Chemotherapie und der Erkrankung gemerkt, hey, dieser ewige Stress oder dieses ewige Hektischsein, das tut meinem Körper nicht gut. Das habe ich halt echt irgendwie gespürt. Und dann habe ich gedacht, ich muss mich da irgendwie mehr drauf einlassen. Und das Einzige, was man vielleicht direkt machen kann, ist einfach mal bewusst in den Bauch hineinzuatmen, tief zu atmen. Und wir atmen alle flach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Paula, aber wenn ich drauf achte, wie ich im Alltag atme, dann atme ich oft ganz, ganz flach. Der Atem ist so eine Nebensache, obwohl er so wichtig ist und uns auch so viel Ruhe bringen kann.
Nee, vielleicht bist du ja immer ruhig und entspannt. Dann beneide ich dich. Nee, natürlich nicht. Also ich merke das schon. Also ich mache auch viel mit Atmung. Gerade mit einer abladierten Brust, finde ich, spürt man das noch mehr. Also weil einfach Nullgewicht ja auf dem Brustkorb ist. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich merke aber, das habe ich vor dem Krebs auch gemacht, dass ich mich mit Atmung häufig runterhole. Ich sag ganz oft, wenn ich mich ärgere, Moment, ich muss mal kurz in die Tüte atmen. Und das ist ehrlich gesagt mehr als so ein Sprichwort. Also ich muss wirklich, wenn ich wütend bin, dann atme ich schon mal ein paar Mal ganz tief ein und aus. Oder wenn ich irgendwie eine Anspannungssituation habe, wo es heißt Augen zu und durch, dann hole ich einmal ganz tief Luft davor. Also ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt nicht am Atmen scheitert. Aber ich weiß, was du meinst. Viele Leute machen das gar nicht, ne? Die bleiben in so einer flachen Atmung.
Genau.
Und nehmen sich gar nicht so die Zeit. Für mich genau. Ist das auch so ein Denkbreak, ne? Also bevor ich mich in so ein Gedankenkarussell stürze und ich weiß genau, vor Nachsorgeuntersuchungen passiert sowas schnell, dass man in so einem Gedankenkarussell
absolut
landet, dann sage ich auch manchmal zu mir selber, atme erstmal kurz durch und mach dir erstmal einen Kaffee. Ne? Also ohne jetzt die Esoterik da. Also ich finde, es geht auch ohne Esoterik für die Hörerinnen und Hörer.
Absolut. Also ich bin auch wirklich jetzt nicht der esoterische Yogi. Ich bin, für mich ist wirklich Atmung das A und O. Ja. Und wenn ich mich, ob ich jetzt durch den Wald laufe und wirklich mal bewusst atme und auch mal rieche, wie riecht's dann draußen? Ich merke, wenn ich dann mal bewusst atme, dann beruhigt sich auch mein Geist. Also dann werden die Gedanken ruhiger. Das ist ja im Grunde auch das, was du gerade gesagt hast. Ja. Und das ist schon Achtsamkeit. Und das ist schon Yoga. Das ist schon Yoga im Alltag. Und dann hast du das für dich entdeckt und nutzt es, ohne dass du es so nennst. Ja. Also ich muss nicht in den Wald gehen und meinen Namen tanzen oder irgendwie sowas, ja, sondern es ist so, keine Ahnung, oder wenn ich manchmal wirklich sage, ich fühle mich heute nicht so gut, ich fühle mich irgendwie so unruhig, ich habe auch manchmal so eine innere Unruhe, das fühlt sich an, als hätte ich Cortison eingenommen, obwohl ich keins eingenommen habe, dann lege ich mich hin und dann atme ich ein paar Mal einfach so in den Bauch rein und dann merke ich, das ist so, das wirkt so direkt. Also da muss ich kein, da muss ich kein, keine große Anstrengung machen und da denke ich dann oft, Mensch, das ist so einfach, dieses zur Ruhe kommen. Eigentlich, man muss nur atmen. Und das ist Meditation, das ist Achtsamkeit. Mehr muss es nicht sein. Und manchmal merkst du, wie der Geist ruhig wird, wenn du atmest. Manchmal merkst du, okay, es geht halt gar nicht. Heute ist, ja, sagen wir mal, kurz vor einer Untersuchung. Da geht das auch mal nicht. Dann hopst das Gehirn da rum wie ein wilder Affe. Und dann ist es auch gut so. Also ich ärgere mich darüber dann auch nicht. Ja, dann ist es halt so. Aber ich habe mir die Zeit für mich genommen. Das fühlt sich schon mal gut an. Und ich merke halt so eine direkte
Ich merke das mit dem Ruhe. Affen. Also komisch, ich finde es gerade total gut. Ich fühle mich gerade richtig gut, weil ich sage ja immer, ich bin nicht so der Yogi. Ich habe ja ganz viele Ansätze schon gehabt, ne, und habe gesagt, Mensch, also warum kann ich mir eigentlich selber nichts Gutes tun? Warum kann ich mir das nicht, warum gibt mir das nichts, ne, in so einer Gruppe? Ich finde es total gut, dass du sagst, irgendwie machst du das ja schon im Alltag. Also gibt's da ja auch irgendwie so verschiedene Formen.
Absolut.
Mit diesem Affen im Kopf vor so einer Nachsorgeuntersuchung, ne? Weißt du, wie ich das immer merke? Wenn ich dann im Wartezimmer bin, zum Beispiel vor der Besprechung, und das Kopfkino springt an, ne? Kennen wir alle. Und ich möchte mal atmen, ne, zu sagen, okay, damit die Stimme nicht so zittert, wenn ich beim Arzt bin oder so, dann hole ich auch nochmal Luft. Und wenn mir das nicht so gelingen will, also wenn die Atmung nicht die Unterbrechung ist, sondern man mit den Gedanken mitatmet, ne, dann wird aus diesem Tiefluft holen so ein, so, obwohl man überhaupt keine Anstrengung verübt hat. Dann ist so der Punkt, wo ich mir denke, okay, da hilft auch dieser Break irgendwie nicht. Dann stehe ich auf und hole mir was zu trinken oder so. Also da muss ich irgendwie so raus aus dieser Situation. Aber spannend. Also ich erkenne mich da auch als Nicht-Yogi irgendwie wieder. Das finde ich schön. Danke sehr.
Ja, gerne, gerne. Also ich finde, eigentlich ist ja Yoga auch nicht nur auf der Matte, sondern eigentlich soll es auch mit rausgehen. Ne? Und wenn du, was ich das Gute auch schon mal, oder auch das Achtsame, ich meine, das hast du ja gerade selbst gesagt, achtsam ist ja schon, dass du selbst merkst, dass du überhaupt gestresst bist, dass du Ängste hast. Viele merken das ja auch gar nicht. Also das ist ja auch schon Achtsamkeit. Das ist auch schon Yoga. Also da musst du nicht auf der Matte den Kopfstand und den dreifachen.
Den ich sehr gerne könnte. Das möchte ich mal kurz sagen. Weil das einfach auch schön aussieht. Das ist ja eine sehr ästhetische Sportart, muss man mal sagen.
Ja. Ja, aber.
Irgendwann mal.
Genau.
Im nächsten Leben.
Ich schiele ein bisschen auf die Uhr, meine Lieben.
Ja.
Es ist, ich finde das eigentlich jetzt auch einen sehr schönen Abschlusstonus, wenn man über dieses. Ne, wir sind doch alle Yogis irgendwie, jeder auf seine Weise und jeder findet so seinen Weg. Finde ich das eigentlich ein schönes Abschlussding für heute,
ja,
würde ich mal sagen.
Und ich glaube, ja, absolut, finde ich auch. Und ich glaube auch, wer uns da draußen auch immer zuhört, ja, der braucht keine Angst vor Yoga haben. Vielleicht atmet er einfach tief ein und aus.
Ja, und von dir, so gibt es ja auch bekommen. Nette kleine Yoga-Übungen zu sehen. Also wir packen das mal mit in die Shownotes rein, wie man die Stefanie finden kann, weil die macht wirklich auch schöne Sachen und wird sich sicher über den einen oder anderen Besucher auch freuen.
Aber genau. In dem Sinne gehen wir jetzt den dreifachen Rittberger üben. Vielen Dank, Steffi, dass du bei uns warst. Danke für das schöne Gespräch mit dir. Und wir hören uns dann.
Danke euch, dass ich da sein. Danke, dass ich da sein durfte.
Bis bald, tschüss.
Bis bald, tschüss.
Bis dann.